Du musst für dein Depot Steuern zahlen? Dann herzlichen Glückwunsch. Und das meine ich ernst, denn das bedeutet, dass du offenbar einen Gewinn gemacht hast, wenn du gerade über deiner Steuererklärung brütest. I feel you. Ist das die perfekte Folge für dich? Denn wir machen heute einen Deep Dive ins Thema Steuern. Ich verrate dir alles, was du darüber wissen musst und gebe dir dabei auch noch ein paar Tipps, wie du Steuern sparen kannst. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Wissen. Kurzer Disclaimer vorab. Wir können hier nur einige allgemeine Regeln für Anleger in Deutschland aufzeigen. Das ersetzt aber keine Beratung. Also, wenn du Fragen zu deinen individuellen Investments hast, wende dich am besten an deinen Steuerberater. Jetzt aber los. Fangen wir klein an. Steuern zahlst du nur dann, wenn du Kapitalerträge eingefahren hast. Dazu gehören einerseits Dividenden, andererseits natürlich Gewinne aus Verkäufen von Aktien, ETF-Anteilen oder anderen Wertpapieren. Wichtig dabei, in Deutschland gilt das Prinzip First In, First Out, kurz FIFO. Das kennst du vielleicht aus der Logistik. Die Sachen, die am längsten im Lager liegen, werden als erstes verkauft. Bei deinen ETF-Anteilen ist es genauso. Bei einem Verkauf gehen als erstes die Anteile über die Ladentheke, die du als erstes gekauft hast, die ältesten also. Das sind natürlich auch die, die über die Zeit am meisten an Wert gewinnen konnten. Hoffentlich jedenfalls. Das bedeutet aber auch, es fallen mehr Steuern an, als wenn du jüngere Anteile mit weniger Wertgewinn verkauft hättest. Ein Beispiel. Du hast vor 10 Jahren 300 ETF-Anteile gekauft und dafür insgesamt 3.000 Euro bezahlt. 5 Jahre später hast du 300 weitere ETF-Anteile vom selben ETF gekauft und diesmal 3.600 Euro dafür bezahlt. Heute verkaufst du 300 Anteile wieder und bekommst dafür 4.500 Euro. Mit den älteren Anteilen hast du also einen Gewinn von 1.500 Euro erzielt. Könntest du die jüngeren Anteile zuerst verkaufen, wären es nur 900 Euro Gewinn. Das FIFO-Prinzip kannst du mithilfe eines Tricks umgeben, nämlich mit dem Depotübertrag. Du verschiebst also die älteren Anteile in ein anderes Depot. Im ersten Depot bleiben die jüngeren Anteile zurück, die du dann verkaufen kannst. Achtung, so ein Depotübertrag kann eine Weile dauern. Wenn du bereits mehrere Depots hast, geht das Ganze auch ohne Depotübertrag. Dann gehst du so vor. Zuerst kaufst du den ETF bei Broker A, später dann bei Broker B. Wenn du dann verkaufen willst, sind erst die jüngeren ETF-Anteile bei Broker B dran. Alternativ kannst du bei ETFs auch nach einigen Jahren schauen, ob es einen vergleichbaren ETF gibt und dann anfangen, diesen zu besparen. Später verkaufst du dann zuerst die Anteile des ETFs, den du zuletzt bespart hast. Weiter geht's. Du hast übers Jahr verschiedene Assets verkauft und mal Gewinne, mal Verluste gemacht? Kein Problem. In sogenannten Verrechnungstöpfen werden deine Gewinne und Verluste gesammelt und miteinander verrechnet, wie der Name sagt. Ein Tipp für alle, die gerade noch dabei sind, ein Depot aufzubauen. Wenn du breit gestreut in verschiedene Anteilsklassen investieren willst, dann ist es steuerlich am günstigsten, wenn du das über Fonds und ETFs machst. Denn deren Gewinne und Verluste kannst du problemlos miteinander verrechnen. Bei Einzelaktien ist das anders. Die haben eigene Gewinn- und Verlustverrechnungstöpfe. Das heißt, Gewinne aus Aktienverkäufen kannst du nur mit Verlusten aus anderen Aktienverkäufen verrechnen. Aber nicht mit Verlusten aus Fonds, ETFs oder anderen Wertpapiergeschäften. So kann es leicht passieren, dass dir steuermindernde Effekte durch die Lappen gehen. Du hast übers Jahr mehr Verluste als Gewinne gemacht? Nicht traurig sein. Du nimmst die Verluste ins nächste Jahr mit und wenn du dann Gewinne machst, werden sie erstmal mit den Verlusten aus dem Vorjahr verrechnet. Es gibt noch eine andere Option, und zwar, wenn du mehr als ein Depot hast und in dem einen Verlust im anderen Gewinn gemacht hast. Lass dir für das Depot, in dem du Verlust gemacht hast, eine Verlustbescheinigung ausstellen. In der Steuererklärung kannst du diese Verluste angeben, sodass sie mit den Gewinnen aus dem anderen Depot verrechnet werden. Wenn du mit einem Fonds Gewinne gemacht hast, kommt es darauf an, was da drin steckt. Denn wenn der Fonds einen gewissen Anteil an Aktien enthält, gilt die sogenannte Teilfreistellung. Du musst dann also für einen Teil der Gewinne keine Steuern bezahlen. Da gibt es zwei Grenzen. Liegt die Aktienquote bei mindestens 51%, sind 30% der Gewinne steuerfrei. Liegt sie zwischen 50 und 25%, sind es immer noch 15%. Von deinen Gewinnen aus dem MSCI World musst du also in aller Regel nur 70% versteuern, weil das ein Aktien-ETF ist. In aller Regel sage ich deshalb, weil es auch Ausnahmen geben kann. Vor allem bei Swap-ETFs solltest du zur Sicherheit nochmal im ETF-Profil auf unserer Webseite nachschauen. Da geben wir den Steuerstatus des ETFs an. Swap-ETFs können nämlich auch in andere Wertpapiere und Assetklassen investieren, als der Index eigentlich vorgibt. Und falls du genauer wissen willst, wieso Swap-ETFs auch ganz andere Titel enthalten können, dann schau dir das Video zum Thema Replikationsmethoden an. Da erklären wir das genau. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Dann gibt es natürlich noch den Sparer-Pauschbetrag. 1.000 Euro an Kapitalerträgen, das heißt Zinsen, Dividenden und eben Gewinne aus Verkäufen, sind für dich jedes Jahr steuerfrei. Dafür zahlst du also auch gar nichts. Wichtig zu wissen für alle, die verheiratet sind oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben, wenn ihr steuerlich gemeinsam veranlagt seid, habt ihr insgesamt natürlich 2.000 Euro zur Verfügung. Die könnt ihr aufsplitten, aber ihr könnt euch auch dafür entscheiden, dass nur einer von euch die kompletten 2.000 Euro in Anspruch nimmt. Wenn du Kinder hast und für sie Geld investierst, kannst du auch für jedes Kind 1.000 Euro Freibetrag geltend machen. Allerdings nur dann, wenn das Geld auch auf den Namen des Kindes angelegt wird. Zum Beispiel mit einem Junior-Depot. Außerdem kannst du für dein Kind eine Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen, wenn die Steuerlast den Grundfreibetrag von 11.604 Euro nicht übersteigt. Dann sind sämtliche Kapitalgewinne steuerfrei. Übers Geldanlegen in der Beziehung und für Kinder habe ich übrigens mit den Beziehungsinvestoren gesprochen. Wenn das für dich relevant ist, schau dir also unbedingt das Interview an. Du solltest auch darauf achten, dass du den Sparer-Pauschbetrag möglichst komplett ausschöpfst. Denn über die Jahre können sich die gesparten Steuern durch den Zinseszinseffekt ziemlich summieren. Gleichzeitig kannst du offene Beträge nicht ins nächste Jahr mitnehmen, die verfallen dann einfach. Überschlage also am Jahresende, wie viel Steuern du zahlen musst. Dabei hilft dir unser JustETF-Steuerrechner. Unter Umständen kann es sich sogar lohnen, wenn du am Jahresende Gewinne realisierst, indem du ein paar ETF-Anteile verkaufst und gleich wieder kaufst, um auf die 1.000 Euro zu kommen. Um den Freibetrag in Anspruch zu nehmen, hast du zwei Wege. Du kannst bei deiner Bank bzw. deinem Broker einen Freistellungsauftrag einrichten. Den kannst du übrigens auch aufteilen, wenn du Depots bei mehreren Brokern hast. Falls du das mit dem Freistellungsauftrag vergessen hast, kein Problem. Der Pauschbetrag ist nicht verloren. Du kannst dir die zu viel gezahlte Steuer zurückholen, indem du eine Steuererklärung abgibst. Kleiner Exkurs zum Thema Steuererklärung. Als Arbeitnehmer musst du in Deutschland nicht unbedingt eine Steuererklärung abgeben. In den meisten Fällen bekommst du aber Geld zurück. Es kann sich also durchaus lohnen, freiwillig eine abzugeben. Außerdem gibt es bestimmte Situationen, in denen du zur Abgabe verpflichtet bist. Zum Beispiel, wenn du einen Nebenjob hast, der über Steuerklasse 6 läuft. Aber auch dann, wenn du Kapitalerträge erhalten hast, die noch nicht versteuert worden sind. Also beispielsweise, wenn du Geschäfte im Ausland gemacht hast. Dann musst du dich auch an bestimmte Fristen halten und deine Steuererklärung jeweils im Laufe des Folgejahres abgeben. Du kannst aber eine Verlängerung beantragen. Wenn du dich von einem Lohnsteuerhilfeverein oder einem Steuerberater unterstützen lässt, hast du ebenfalls mehr Zeit. Und wenn du die Steuererklärung freiwillig abgibst, hast du dafür bis zu 4 Jahre Zeit. Zurück zum Thema. Nach Verlustverrechnung, Teilfreistellung und Sparerpauschbetrag sind immer noch Kapitalerträge übrig. Die musst du versteuern. Und zwar werden 25% Kapitalertragssteuer fällig. Dazu kommen noch 5,5% Soli und, falls du in der Kirche bist, auch Kirchensteuer. Insgesamt landest du ungefähr zwischen 26% und 28%. Oft nennt man die Kapitalertragssteuer übrigens auch Abgeltungssteuer, weil sie von Brokern bzw. Banken meist automatisch berechnet und ans Finanzamt überwiesen wird und damit abgegolten ist. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Wir haben ja gesagt, Steuern werden unter anderem auf Dividenden fällig. Was aber, wenn du nur in thesaurierende ETFs investierst? Dann erhältst du ja die Dividenden nicht direkt, sondern sie werden sofort wieder reinvestiert. Das Finanzamt möchte aber trotzdem was davon haben. Deshalb wird ein fiktiver Ertrag berechnet, die sogenannte Vorabpauschale, die du versteuern musst. Allerdings nur dann, wenn sich dein Fonds gut entwickelt hat. Wenn du übers Jahr Kursverluste gemacht hast, fällt die Vorabpauschale nicht an. Außerdem hängt sie auch vom sogenannten Basiszins ab. Zwischen 2013 und 2022 war der immer negativ. Für thesaurierende ETFs musstest du deshalb auf die Dividenden keine Steuern zahlen. Steuern fielen erst an, wenn du den ETF verkauft hast. Du hast sie also sozusagen in die Zukunft verschoben. Diesen sogenannten Steuerstundungseffekt fanden einige sehr nützlich. Allerdings konntest du auf diese Art natürlich auch den Sparerpauschbetrag nicht direkt nutzen. Inzwischen hat sich das geändert. 2023 lag der Basiszins bei 2,55%. Für 2024 sind es 2,29%. Dadurch fällt also nun wieder eine Steuer auf die Vorabpauschale an. Wie wird die nun berechnet? Neben dem Basiszins brauchst du noch eine zweite Zahl, den Wert deiner Fondsanteile am Jahresbeginn. Spielen wir das mal an einem Beispiel durch. Nehmen wir an, du hast Anteile eines thesaurierenden ETFs, die Anfang 2023 10.000 Euro wert waren und sich übers Jahr um 50 Euro gesteigert haben. Der Basiszins wird mit dem Fondswert zum Jahresanfang, also mit 10.000 Euro, und mit dem Faktor 0,7 multipliziert. Du landest bei 178,50 Euro. Das ist dein Basisertrag. Aber der wird gedeckelt, nämlich auf die Wertsteigerung deines ETFs. In diesem Fall also 50 Euro. Im nächsten Schritt ziehst du die Höhe der Ausschüttungen ab. Ja, tatsächlich. Denn wenn man es ganz genau nimmt, kann man auch für Ausschütter eine Vorabpauschale berechnen. Nur sind die Dividendenzahlungen normalerweise so hoch, dass das Ergebnis bei Null liegt. Es fallen also keine weiteren Steuern an. Bei einem Thesaurierer ziehst du natürlich keine Ausschüttungen ab. In unserem Beispiel kommt als Vorabpauschale also 50 Euro raus. Achtung, das ist nicht der Steuerbetrag selbst, sondern nur der Wert, den du versteuern musst, die sogenannte Bemessungsgrundlage. Und natürlich greifen auch hier wieder steuermindernde Effekte, also die Teilfreistellung bei Aktien-ETFs und, wenn du ihn noch nicht aufgebraucht hast, dein Sparerpauschbetrag. Angenommen, unser Beispiel-ETF ist ein Aktien-ETF mit 30% Teilfreistellung. Dann verringert sich die Bemessungsgrundlage von 50 auf 35 Euro. Im nächsten Schritt wird davon der Sparerpauschbetrag abgezogen. Sagen wir mal, du hast deinen Sparerpauschbetrag bis auf 15 Euro ausgeschöpft, dann werden von den 35 Euro also 15 Euro abgezogen, es bleiben 20 Euro übrig. Das ist der Wert, den du versteuern musst. Für unser Beispiel nehmen wir an, dass du nicht in der Kirche bist, dann zahlst du nur Abgeltungssteuer und Soli. Dein Steuersatz liegt somit bei etwas mehr als 26%. Entsprechend zahlst du für diesen ETF 5,28 Euro Steuern. Im Normalfall kümmert sich übrigens dein Broker darum, dass alles korrekt versteuert wird. Er überweist die Steuern auf die Vorabpauschale immer am Anfang des Folgejahres. Meistens bedient er sich dafür von deinem Verrechnungskonto. Deshalb solltest du dafür sorgen, dass da genug Geld drauf ist oder ein ausreichend hoher Freistellungsauftrag vorliegt. Sonst läufst du Gefahr, ins Minus zu rutschen. Und wenn der Broker das Geld für die Steuern vorstrecken muss, kann es teuer werden. Unser Tipp: Du kannst mit dem JustETF-Steuerrechner ganz bequem ermitteln, wie hoch die Vorabpauschale und die Steuerlast für deine ETFs sein wird. Und ganz wichtig natürlich auch, wenn du den ETF irgendwann verkaufst, wird die bereits gezahlte Steuer auf die Vorabpauschale ebenso wie auf Ausschüttungen verrechnet. Du zahlst am Ende also bei einem thesaurierenden ETF genauso viel Steuern wie bei einem ausschüttenden. Jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für alle Buy-and-Hold-Fans, haben wir ja viele. Die Strategie hat viele Vorteile. Einer davon ist, dass ihr während des Anlagezeitraums weniger Steuern zahlen müsst als aktive Trader. Denn wer ETFs, Aktien oder andere Wertpapiere kauft und liegen lässt, muss einen großen Teil der Kursgewinne nicht sofort versteuern, sondern nimmt sie Jahr für Jahr mit. Okay, jetzt denkst du vielleicht, ja, ist zwar nett, dass ich nicht gleich zahlen muss, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Irgendwann werden die Steuern in jedem Fall fällig. Was gewinne ich dadurch, abgesehen von ein bisschen Zeit? Tatsächlich kannst du dadurch mehr Geld erwirtschaften, denn die aufgeschobenen Steuern wirken wie ein zinsloser Kredit vom Staat. So hat Warren Buffett den Steuerstundungseffekt genannt. Die Steuern, die du nicht sofort zahlst, sind Geld, das du weiter im Depot liegen lassen kannst und was dann für dich mehr Gewinn erzielen kann. Wir rechnen das mal an einem Beispiel durch. Kleiner Hinweis, für die bessere Übersichtlichkeit lassen wir in diesem Fall Vorabpauschale und Teilfreistellung außen vor. Aber selbst wenn wir sie einbeziehen würden, wäre die Wirkweise ähnlich. Also, Du hast 20.000 Euro in ETFs investiert und übers Jahr ist der Kurs um 10% gestiegen. Du hast also 2.000 Euro Gewinn gemacht. Wenn du nun verkaufen würdest, könntest du immerhin 1.000 Euro mit dem Sparerpauschbetrag abdecken. Aber auf die restlichen 1.000 Euro müsstest du Steuern zahlen. Ohne Kirchensteuer wären das rund 264 Euro. Dir bleiben also 1.736 Euro, die du reinvestieren kannst. Wenn du den Gewinn einfach liegen lässt, hast du hingegen 2.000 Euro mehr im Depot. Wie sieht es nun im nächsten Jahr aus? Wenn du auch da wieder 10% Kursgewinne erzielst, würdest du im ersten Fall 2.174 Euro herausholen. Mit der Buy-and-Hold-Strategie kommst du auf 2.200 Euro plus. Jahr für Jahr bekommst du also ein bisschen mehr heraus und durch den Zinseszinseffekt macht sich auch dieser kleine Vorteil mit der Zeit deutlich bemerkbar. Okay, kommst du jetzt noch ein bisschen tiefer mit mir ins Steuer-Rabbit-Hole? Dann verrate ich dir noch, wie du Steuern sparen kannst, wenn du in Gold und Krypto investierst und was du unbedingt beachten musst, wenn du ein Partnerdepot besitzt. Vorher aber noch ein wichtiges Thema für alle, die ausländische Aktien im Depot haben. Die Quellensteuer. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern musst du Steuern zahlen, wenn du mit Aktien Erträge erwirtschaftest. Das nennt man dann Quellensteuer. Die wird normalerweise automatisch abgeführt. Du erhältst also bereits den versteuerten Betrag. Und in Deutschland musst du dann nochmal Steuern zahlen. Das ist natürlich ziemlich blöd und das hat sogar die Politik eingesehen. Deshalb wird dir die Quellensteuer auf deine Steuerlast in Deutschland im Rahmen der Abgeltungssteuer angerechnet. Außerdem hat Deutschland mit vielen Staaten ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Das legt fest, dass die Quellensteuer, die deutsche Anleger bezahlen müssen, eine bestimmte Grenze nicht überschreiten darf. Die liegt in der Regel bei 15%. Ist die Quellensteuer dennoch höher, kannst du dir die Differenz vom ausländischen Finanzamt erstatten lassen. Und hier sind ETF-Fans wieder im Vorteil. Die Quellensteuer wird bereits auf ETF-Ebene eingezogen. Wenn eine Erstattung möglich ist, kümmert sich der ETF-Anbieter darum. Du musst dich also nicht selbst mit den ausländischen Finanzämtern auseinandersetzen. Die Erstattung fließt dann direkt zurück ins Fondsvermögen. Bei dir selbst fallen nur die Abgeltungssteuer plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer an. Auch darum kümmert sich, wie erwähnt, dein Broker. Seit der Investmentsteuerreform 2018 kann bei Fonds und ETFs die ausländische Quellensteuer nicht mehr auf die deutsche Abgeltungssteuer angerechnet werden. Als Ausgleich wurde in dem Zug die Teilfreistellung eingeführt. So kommst du letztlich auf eine ähnliche Steuerlast wie vorher. Weil die Quellensteuer meist nur für Zahlungen bei Aktien und Dividenden erhoben wird, gilt auch die Teilfreistellung nur für Aktienfonds oder Fonds, die anteilig Aktien enthalten. Und ich habe noch einen Tipp für dich, wenn du in physisch replizierende ETFs mit einem hohen US-Anteil investieren willst. Dazu zählen auch beliebte Welt-ETFs, wie zum Beispiel solche auf den MSCI World. Wenn die Fondsanbieter sich die Quellensteuer vom US-amerikanischen Finanzamt erstatten lassen wollen, müssen sie nachweisen, wer in den Fonds investiert. Rückforderungen sind nur möglich, wenn hauptsächlich Bürger von Ländern investieren, mit denen es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Das ist bei ETFs aber nicht ohne weiteres möglich, weil die Anbieter ihre Investoren in der Regel nicht kennen. Eine Ausnahme gilt für Irland, denn Irland hat ein sehr altes Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA. Und darin ist vorgesehen, dass auch Fondsanbieter und nicht nur die einzelnen Anleger, die direkt investieren, die US-Quellensteuer auf Dividenden zurückbekommen können. Genauer gesagt können sie die Hälfte der gezahlten Steuern zurückholen. Diese Steuerersparnis wirkt sich positiv auf die Wertentwicklung des ETFs aus. So ähnlich wie beim Beispiel mit der Steuerstundung, das ich vorhin erklärt habe. Auch wenn es nur ein sehr kleiner prozentualer Anteil ist, wenn du in US-ETFs auf beliebte Indizes wie den S&P 500 investierst, kannst du damit quasi das Geld für die laufenden Kosten wieder herausholen. Denn die sind bei entsprechenden US-ETFs auch sehr niedrig. Bei synthetischen ETFs spielt das Fonddomizil in diesem Zusammenhang übrigens keine Rolle. Es ist sogar so, dass synthetische ETFs gegenüber physischen ETFs, selbst solchen aus Irland, einen steuerlichen Vorteil haben können. Denn sie müssen nicht direkt in die Aktien investieren, die der Index vorgibt, sondern können beispielsweise US-Aktien meiden oder zumindest nur solche auswählen, die keine Dividenden zahlen. Dadurch können sie die US-Quellensteuer komplett umgehen. Du bist nicht verheiratet und hast ein Gemeinschaftsdepot? Dann solltet ihr dringend darauf achten, wie viel Geld ihr jeweils auf das Verrechnungskonto schiebt. Denn jeder Cent wird als Schenkung an die andere Person betrachtet. Und auch auf Geschenke muss man Steuern zahlen. Jedenfalls ab einem gewissen Betrag. Wenn ihr nicht verheiratet und nicht verwandt seid, ist der ziemlich klein. Nur 20.000 Euro innerhalb von 10 Jahren. Mit einem ETF-Sparplan in Höhe von 170 Euro im Monat landet ihr da schon drüber. Das Ganze gilt zwar auch für Ehepaare, die haben aber sehr viel höhere Freibeträge, nämlich 500.000 Euro in 10 Jahren. Und noch ein Tipp, wenn eine Person sehr viel mehr investiert als die andere, kann ein Depotvertrag sinnvoll sein. Damit regelt ihr die Eigentumsverhältnisse. Ansonsten gilt, jedem gehört die Hälfte, egal wer wie viel einzahlt. Und schließlich Gold und Krypto. Das besitzen ja sicherlich auch viele von euch. Beides behandelt das Finanzamt anders als Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere. Für das Finanzamt ist es eher so, wie wenn du Kunstwerke kaufst. Und das bringt dir steuerlich gesehen Vorteile. Denn wenn du Gold oder Bitcoin länger als ein Jahr hältst, sind die Gewinne daraus für dich steuerfrei. Verkaufst du vor Ablauf dieser sogenannten Spekulationsfrist, musst du die Gewinne versteuern. Hier wird nicht die Kapitalertragssteuer fällig, sondern dein individueller Steuersatz, also der Satz, mit dem dein Einkommen versteuert wird. Wenn du wenig Einkommen hast, kann das sogar von Vorteil sein, denn der Eingangssteuersatz liegt bei gerade mal 14%. Aber wenn du ein hohes Einkommen hast, sieht es ganz anders aus. Der Spitzensteuersatz liegt bei 42% und damit deutlich höher als die 26-28% bei der Kapitalertragssteuer. Plus Soli, plus Kirchensteuer. Hohes Einkommen bedeutet etwas mehr als 58.000 Euro im Jahr. Es gilt aber eine Freigrenze in Höhe von 600 Euro. Aber Achtung, das ist nicht das gleiche wie ein Freibetrag. Der Unterschied: wenn du die Freigrenze erreichst, musst du auf die komplette Summe Steuern zahlen und eben nicht erst für alles, was darüber liegt. Unser Tipp: es kann trotzdem sinnvoll sein, vor Ablauf der Spekulationsfrist zu verkaufen. Und zwar, um Gewinne und Verluste aus anderen Geschäften miteinander zu verrechnen. Wir hatten ja anfangs über verschiedene Verlusttöpfe gesprochen. Analog kannst du eben auch Gewinne und Verluste von Krypto, Grundstücken, Edelmetallen und Fremdwährungen miteinander verrechnen. Wenn du also in einem Jahr ein Grundstück verkauft hast und du gleichzeitig seit kurzem Bitcoin im Depot liegen hast, die im Minus stehen, dann könnte es sinnvoll sein, die Verluste zu realisieren und damit den Gewinn aus dem Grundstücksverkauf steuerlich klein zu rechnen. Alternativ hast du noch zwei weitere Optionen. Du kannst einen Verlustvortrag machen, darüber haben wir ja auch gesprochen. Oder du machst einen Verlustrücktrag. Damit könntest du zum Beispiel Kryptoverluste mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen. Das musst du über die Steuererklärung beantragen. Mit Aktienverlusten geht das übrigens nicht. Und noch ein wichtiger Aspekt, den du im Kopf haben solltest: wenn du Verluste gemacht hast, kannst du diese nur innerhalb der Spekulationsfrist steuerlich geltend machen. Wenn du nicht direkt, sondern über ETCs bzw. ETNs in Gold und Krypto investierst, musst du allerdings genau hinschauen. Denn dann gelten diese Regeln nur, wenn der Gold-ETC oder Krypto-ETN physisch hinterlegt ist und eine Auslieferungsoption besteht. Außerdem muss der Produktanbieter einen entsprechenden Eintrag beim Zentralregister für Wertpapiere vorgenommen haben. Nur dann wird diese Regel automatisch angewendet. Ob das alles zutrifft, musst du beim jeweiligen Anbieter checken. Wenn nicht, wird dein Gold-ETC oder Krypto-ETN wie ein ETF besteuert. Du musst also Kapitalertragssteuer zahlen. Und zwar egal, wie lange du die Anteile schon hältst. Mit dieser Steuer kennst du dich inzwischen ja gut aus. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Kira fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.